dass wir einfach mehr Sichtbarkeit zeigen, was jetzt auch junge IngenieurInnen angeht, auch mehr Mut und Risikobereitschaft an den Tag legen und ja, dass wir einfach mit dem Tech-Fortschritt auch mitgehen, der sich so um uns herum breit macht, einfach auch auf den Websites zu gendern und da nicht nur das mit dem MWD in den Stellenausschreibungen zu machen, sondern generell viel gezielter einfach diverser anzusprechen.
Hallo
und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp
und Michi,
eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden,
aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert.
In der Baubranche bleiben wichtige Themen auf der Strecke.
Wie zum Beispiel die Risikobereitschaft, die Kreativität, die Interdisziplinarität und leider auch die Nachhaltigkeit.
Deshalb sprechen wir hier mit spannenden Personen, tauschen uns über ihre Projekte, Lösungsansätze, Entwicklungen oder ihren Aktivismus aus.
Diese Episode entstand in Kooperation mit der Bundesingenieurkammer zur Frage, wie wir in Zukunft planen und bauen wollen.
Viel Spaß beim Inspirieren lassen mit Baustelle Bauwesen.
Viel Spaß!
In der heutigen Episode sprechen wir mit Bürger Ziegler über den Deutschen Ingenieurbaupreis 2024. Bürger wurde nämlich in die Jury berufen und entscheidet in Kürze mit, wer diesen Preis gewinnen wird. Zusammen mit ihr stellen wir uns die Frage, inwiefern das Bauingenieurwesen neu erfunden werden muss. Wie können sich Bauingenieurinnen besser vermarkten? Und da gehört natürlich das Thema Deutscher Ingenieurbaupreis dazu, denn das ist was, was nach außen gezeigt wird, was die Menschen, die mit der Branche eigentlich nicht viel zu tun haben, sehen und auch wahrnehmen, was für Besonderheiten im deutschen Ingenieurwesen eben entstehen. Bürger hat da einfach auch Plan. Sie hat schon sehr jung ein Ingenieurbüro gegründet, hat jetzt vor kurzem ein digitales Unternehmen gegründet, eben mit dem Ziel Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Ist alles super spannend und sie klärt uns auch ein bisschen auf, was sind so wirklich die Wertungskriterien bei dem Preis und welche davon ihr auch ganz besonders wichtig sind. Viel Spaß mit dieser Episode. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Bürger. Freut uns, dass du zu Gast bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Super. Ja, wir haben dich ja hier, weil jetzt steht ein sehr großes Thema in der Baubranche an. Der Deutsche Ingenieurpreis 2024 wird verliehen und du bist Jurymitglied. Wie fühlt sich das an? Du bist, glaube ich, das jüngste Mitglied in der Jury und das ist bestimmt eine Ehre für dich, oder?
Ja, ich bin, glaube ich, echt eines der jüngsten MitgliederInnen, also der Jury, und ich bin einfach total froh, da dieses Jahr dabei zu sein und mir die tollen Projekte mit anzuschauen und fühle mich sehr geehrt.
Cool. Ja, wir kommen nachher noch ein bisschen mehr zu dem Thema, aber jetzt erstmal vorweg vielleicht so ein paar Punkte, die natürlich auch was mit der Motivation zu tun haben, wahrscheinlich auch, wie du darüber denkst, ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass du in der Jury aufgenommen wurdest. Aber denkst du, das Bauingenieurwesen muss sich neu erfinden?
Ja, ich denke schon, dass hier einiges erforderlich sein wird in der Zukunft oder jetzt also nicht nur in der Zukunft, sondern auch einfach sofort, dass wir einfach mehr Sichtbarkeit zeigen, was jetzt auch junge IngenieurInnen angeht, auch mehr Mut und Risikobereitschaft einfach an den Tag legen und ja, dass wir einfach mit dem Tech-Fortschritt auch mitgehen, der sich so um uns herum breit macht und dass wir einfach schauen, dass auch unsere Branche da Schritt hält und einfach auch ja Mut zu Innovationen hat und zeigt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den der Ingenieurbaupreis, der Deutsche Ingenieurbaupreis vermittelt und auch zeigen möchte und der Gesellschaft näher bringen mag.
Interessant. Du hast jetzt ja gesagt, also das Bauingenieurwesen muss sich neu erfinden, aber was ist denn dein ideeller Beitrag dafür?
Ja, also ich glaube, dass es schon so ist, dass es jetzt in der Eigenvermarktung ist, also es gibt halt einfach so viele lang bestehende Strukturen, die bisher sich auch bewährt hatten vielleicht. In der Zukunft sollte oder jetzt sollte es eigentlich so sein, dass halt einfach Außenwirkung wichtiger ist. Also dass es auch einfach jungen Menschen zeigt oder angehenden IngenieurInnen zeigt, dass es eine coole Branche ist, in der man arbeiten kann. Und das erreicht man eigentlich über Präsenz, jetzt in den ja, Internetpräsenz, aber auch natürlich in den Social-Media-Kanälen und da halt einfach mehr zu zeigen, was bedeutet eigentlich der Job, was machen die Teams miteinander, also was ist eigentlich so deren eigene, wo schlägt das Herz bei den einzelnen Teams und wofür brennen die? Und das zu sehen ist, glaube ich, immer wichtiger auch. Und da einfach Transparenz zu zeigen und auch Durchlässigkeit zu zeigen, bringt unsere Branche auf jeden Fall voran und bringt auch dann natürlich die Eigenvermarktung total voran.
Mhm, ja. Ja, liebe Zuhörerinnen, klar, ihr könnt natürlich die ganzen Social-Media-Accounts von Bürger auch dann mal followen.
Ja.
Vor allem LinkedIn bist du, glaube ich, auch sehr aktiv.
Genau.
Ja, du bist ein Role Model im Prinzip für andere Bauingenieurinnen und auch für andere Bauingenieure. Deswegen ist das super. Vielleicht noch eine Frage jetzt, du hast jetzt Eigenvermarktung gerade schon erwähnt. Warum sind Bauingenieure so schlecht in der Eigenvermarktung?
Ja, also da kann ich vielleicht noch kurz was zu erzählen aus der Kammer. Also ich bin ja auch Vertreterin der Bayerischen Ingenieure Kammer Bau, eine von 125 VertreterInnen, die jetzt in dieser Wahlperiode 5 Jahre ist, die da halt eben Themen, die halt die bayerischen Ingenieure bewegen, begleiten, bearbeiten und vorantreiben. Und ein Thema ist bei uns auch eben das Thema Gleichstellung gewesen und wir haben da, oder der Vorstand vielmehr, hat da eben einen Arbeitskreis einberufen, Gleichstellungsarbeitskreis, der sich halt mit dieser Außendarstellung und der Eigenvermarktung auch beschäftigen sollte. Und ich bin jetzt selber nicht Mitglied in diesem Arbeitskreis, aber das war eigentlich super, was da gezeigt worden ist. Zuletzt hat man einen Vortrag gehört, also alle Vertreterinnen haben das jetzt gehört, diesen Vortrag, wie halt diese Sichtbarkeit nach außen auch oft ist. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst, wenn halt immer die gleichen Bilder dargestellt werden. Also immer sind es eigentlich viele weiße, ältere Männer, die halt vor dem Bauwerk stehen und das irgendwie eröffnen oder auf der Baustelle sind. Und ich glaube halt diese Eigenvermarktung, das ist ein Punkt, an dem man ansetzen kann, um halt zu zeigen, ja, wir sind halt doch irgendwie auch diverser und das muss sich auch irgendwie ändern. Und da ist, glaube ich, schon mittlerweile echt einiges angekommen, jetzt nicht nur in der Kammer, sondern wird auch einfach weitergetragen und muss halt sich auch verbessern.
Ja, ist auf jeden Fall ein langer Weg, den das Bauingenieurwesen da in der Eigenvermarktung noch gehen muss. Bei der Frage habe ich jetzt gerade gezielt nicht gegendert, ich habe gezielt Bauingenieure gesagt. Wäre denn eine Bezeichnung wie Bauingenieurin für unseren Beruf schon eine Art von Neuvermarktung?
Also wenn du mich fragst, definitiv. Also ich bin voll der Meinung, dass das super wäre. Und ja, ich finde es auch schön, dass es die ersten Ingenieurbüros gibt, die sich IngenieurInnen nennen. Also hier Gruß an Johanna Arnold zum Beispiel mit Shortlist, die da vorangeht. Ich finde das ein super Zeichen und finde das einfach erstrebenswert, da weiterzumachen und einfach auch auf den Websites zu gendern und da nicht nur das mit dem MWD in den Stellenausschreibungen zu machen, sondern generell halt einfach viel gezielter einfach diverse anzusprechen und zu zeigen, ja, wir sind halt komplett offen und durchlässig und uns ist das eigentlich egal, um welches Geschlecht es sich handelt und wir wollen einfach jeden ansprechen, der Lust hat, in unserem Team zu sein und das wäre eigentlich ein Punkt, der meiner Meinung nach das Ganze sehr viel schneller voranbringen würde.
Ja, genau, jetzt auch noch Hallo von meiner Seite, Birger.
Hallo.
Du bist ja auch so ein Role Model, wenn man so will, als Geschäftsführerin bei ILP hoch 2 Ingenieure, vielleicht hoffentlich bald IngenieurInnen. Wie können Ingenieurbüros wie deins mit 50 MitarbeiterInnen zu Innovationstreiber am Bau werden?
Ja, tatsächlich. Also wir denken auch über eine Namensumbenennung nach. Also voll wichtig, wie ich finde. Und ja, also das ist so. Ich glaube, also wir haben natürlich ganz klein angefangen. Wir hatten erstmal jetzt keine Großprojekte in der Schublade und keine riesen Referenzen. Ich war auch super eigentlich jung, als ich gegründet habe, also mit 29 schon. Und wir haben halt einfach das, was wir hatten, haben wir halt versucht, bestmöglich in unser Team zu tragen und an die Kundinnen zu tragen. Und das haben wir eigentlich geschafft, indem wir eigentlich innovationsoffen waren. Also wir haben viele Forschungsvorhaben irgendwie mit begleitet. Wir haben viele Anträge geschrieben. Wir haben da sehr viel Zeit investiert. Im Endeffekt haben wir da kein Geld mit verdient oder nur wenig rausgeholt teilweise. Aber irgendwie haben wir immer gesagt, wir haben jedes Jahr mindestens so eine große Herausforderung irgendwie gemacht, also die uns wirklich einfach beschäftigt hat und wo wir Neuland betreten haben. Und das war eigentlich, glaube ich, das, was uns auch so ausmacht und was uns bis heute begleitet. Also ILP Quadrat gibt es jetzt seit 13 Jahren. Und wir haben halt immer geschaut, dass wir halt eine super Ausstattung haben, also dass unser Team halt bestmöglich ausgestattet ist, fortgebildet ist, dass wir halt mit der Software mitgehen, also dass wir wirklich da Innovationen auch zulassen und ja auch eine Wertschätzung geben, wenn sich da halt Einzelne mit speziellen Themen beschäftigen wollte, haben wir den Weg geebnet. Wir waren jetzt auch nie, also wir haben immer geschaut, wenn jemand sagt, er möchte jetzt mal was anderes sehen, beispielsweise Baustelle oder auch ein anderes großes Büro oder möchte noch eine Promotion machen. Das haben wir eigentlich immer alles sehr offen so vertreten, dass unser Team auch, glaube ich, da keine Berührungsängste mit uns hatte und wir einfach so vorangehen konnten. Also das sind so meine Punkte, wo ich sagen kann, das haben wir jetzt irgendwie geschafft, da Innovationstreiber so ein bisschen mitzuwerden, ja.
Ich habe da eine kleine Zwischenfrage off-script und zwar zur, ihr habt ja als ein wunderschönes Projekt, was ich finde, was ihr gemacht habt, ist ja die Großmarkthalle in München. Mhm. Die habt ihr restauriert. Ich weiß nicht, in welcher Zeit von eurer Phase vom Unternehmen das war, aber
durchgängig. Tatsächlich. Einer unserer ersten, also unser erster größerer Auftrag tatsächlich. Deswegen,
ja. Schön, dass du sagst, weil genau das wollte ich fragen, wie fühlt sich das denn an, wenn man dann so ein Projekt kriegt, so zentral in München so ein Ding dann zu machen?
Ja, das ist einfach großartig. Also das muss ich auch wirklich sagen, weil das ist ja auch noch direkt auf der anderen Straßenseite von unserem Büro. Und ja, gestern war der Auftraggeber, Auftraggeberin, waren noch Kollegen bei uns im Haus und wollten dann, weil wir ziehen jetzt zeitnah um und wollten sie noch einmal das Büro sehen, weil die haben das in den 13 Jahren, sind wir immer zu denen rübergelaufen. Na, das hat sich natürlich damals auch großartig angefühlt, dass wir da halt einfach die Chance bekommen haben, als so junge Ingenieure, IngenieurInnen da tätig zu werden. Und war ein großer Vertrauensvorschuss, muss man sagen. Und ich glaube, das haben wir auch zurückgegeben, indem wir halt auch sehr viel Einsatz da gezeigt haben und nach wie vor halt ein gutes Zusammenarbeiten vorhanden ist. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Schön, dass man so ein Projekt dann auch hat in der Größe und das auch einfach alles dann funktioniert und dann auch weiterhin quasi mit den Projektpartnern auch nach dem Projekt dann wohl noch in einem guten Verhältnis ist. Das ist ja auch nicht immer so. Du meintest vorhin in einem Interview vor ein paar Jahren, dass es schwierig sei, mit reinen Frauenteams in den Wettbewerb zu gehen, was natürlich nicht daran liegt, dass das irgendwie von innen kommt, die Schwierigkeit, sondern eher von außen, dass es ja eigentlich gar nicht sein muss. Wie würdest du das denn heute sehen?
Ja, genau. Also in dem Interview vor ein paar Jahren war ja auch so ein bisschen Thema Frauen in der Baubranche und eine Frage war auch, siehst du irgendwelche Nachteile? Und ja, wir haben schon oft versucht, auch wenn wir gemerkt haben, es gibt jetzt eigentlich die und die, die das machen können. Und dann haben wir doch eher versucht, mit diversen Teams dann aufzutreten, weil wir Befürchtung hatten, dass wir jetzt vielleicht in Verhandlungsgesprächen dann eher ja, schlechter bewertet werden würden. Ich muss sagen, so richtig objektiv bewerten kann ich das ja nicht, weil so richtig kriegt man das ja nicht. Das ist ja eher ein Gefühl. Aber ich bin immer mutiger geworden und ich glaube auch meine Kolleginnen sind mutiger geworden und wir haben jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen breitere Brust und sagen, ja, das gehen wir jetzt eigentlich so an. Und wir haben auch viele andere Auftraggeberinnen getroffen, die halt auf der anderen Seite auch in reinen Frauenteams da sitzen. Und deswegen hat sich das schon also abgebaut, wie ich finde. Aber ich kann durchaus verstehen, dass es da noch, also es gibt auch definitiv noch so Bereiche, in denen das eher schwierig ist. Also jetzt vielleicht auf der Baustelle reine Bauüberwachungsteams als Frauen. Da kriegt man manchmal schon mal mehr Gegenwind oder auch mal halt einen blöden Spruch, definitiv.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder besser gesagt, ich habe es nicht bei einem reinen Frauenteam, aber Frauen, die gerade in der Ausführung arbeiten, habe ich schon auch mitgekriegt, dass da man sich hin und wieder mal irgendeine Scheiße anhören muss.
Ja, das glaube ich auch, dass das sehr viel noch vorkommt. Ja.
Ja. Naja, super spannend, wie ihr das aufgebaut habt und wie ihr da auch arbeitet und auch vorgeht, nur auch den Nachwuchs ein bisschen zu motivieren bei euch im Büro. Ihr habt ja viele Projekte, wo ihr wirklich viel restauriert habt, also wo ihr wirklich Brücken restauriert. In dem Prozess ist ja bestimmt bei euch irgendwas passiert und dann hat sich ja daraus so ein bisschen dieses M2ing rausgegründet. Da bist du ja Mitbegründerin und da habt ihr euch eben der Frage gewidmet, wie man eben Software und KI benutzen kann, um Lebensdauer von Bauwerken zu erhalten.
Ja, genau.
Was bedeutet das jetzt? Genau, was bedeutet das denn jetzt so fürs Bauen im Bestand?
Ja, genau. Also um halt jetzt einfach mal massiv CO2 einzusparen, ist ja, glaube ich, jedem von uns klar, wer erstmal nicht baut, der spart erstmal das meiste ein. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir halt die gebaute Umwelt, dass es einfach eine Verlängerung der Lebensdauer erlebt. Und das kann man schaffen, indem man halt frühzeitig immer Maßnahmen einleitet. Das ist mal kurz gesagt. Also da kann man auch echt ewig drüber referieren. Aber das ist eigentlich so die Motivation, die wir hatten. Also wir haben immer schon sehr viel Instandsetzungsplanungen gemacht. Also für Großbrücken haben wir sehr viele instand gesetzt. Also von Beginn an war immer schon mein Thema und auch Bauwerksprüfung war immer schon mein Thema. Und so haben wir eben halt zum einen gesehen, dass es da einfach keine Lösung gibt, die es gerade am Markt gibt und zum anderen auch den Prozess wollten wir halt verbessern und abbilden, dass man halt nicht mehr mit Zettel und Stift rauslaufen muss und nachher noch mühsam die nachdigitalisieren muss, also Sachen, die halt eigentlich in Zeiten des Fachkräftemangels gar nicht mehr gehen, dass wir die halt beseitigen und dann haben wir auch gemerkt, ah super, durch jetzt KI beispielsweise kann man eigentlich noch viele Dinge durch Lebensdauerbemessung auch vorausschauend sich anschauen und planen. Und ja, dass man halt einfach da das Ziel hat, Lebensdauer zu verlängern, also um halt eben CO2 einzusparen, nachhaltig zu sein und ja auch eine Standsicherheit natürlich und eine Verkehrssicherheit über die Zeit sicherzustellen.
Wie kann man das verstehen? Das M2ing steht ja so für Monitoring.
Genau, ja.
Das ist ja im Prinzip eine digitale Datenbank, oder? Wenn ich das richtig verstehe, wo man beispielsweise Fotos von Rissen in Bauwerken hochlädt und die dann mit der Zeit betrachtet und nach ein paar Jahren nochmal ein Foto macht und guckt, oder wie kann ich das verstehen?
Genau, also das ist eigentlich eine cloudbasierte Datenbank, wenn man es so sagen darf. Also es besteht aus einem Webservice und einer App. Also mit der App geht man eigentlich raus und macht diverse Erfassungen. Also alles kann man da machen, Bauwerksprüfungen, aber auch irgendwie Beweissicherungen, Fotodokumentationen. Und aus diesen Daten, die dann vor Ort gesammelt werden, kommen auch Sensordaten dann rein. Es ist jetzt nicht nur über die App, sondern eben auch andere Daten oder Labordaten. Und dann über diese gesammelten Daten, kurz gesagt, Internet of Things, geht dann das Ganze in eine Erhaltungsempfehlung rein. Und da kann man auch verschiedene Stellschrauben dann auch wählen, in welche Richtung man da geht. Teilweise ist es auch einfach jetzt noch eine Verwaltung, dass man wirklich sieht, Bauwerksbuch, was habe ich eigentlich, was sind für Daten da, so ein bisschen Richtung CDE. Aber perspektivisch wollen wir schon richtig stark in Richtung Erhaltungsempfehlungen und Predictive Maintenance gehen.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut, die Software. Ich kenne das so ein bisschen aus der Ausführung. Da hat man natürlich so Software, da läuft man rum, macht Fotos von irgendwelchen Mängeln und dann werden die behoben. Aber das ist ja auch natürlich viel geradliniger und viel zielführender, weil man einfach irgendwie, oder was heißt zielführender, ist halt auf jeden Fall geradliniger, weil da fehlt halt ein Stück Teppichboden und dann mache ich halt ein neues Stück Teppichboden rein und dann ist der Mangel weg. Was natürlich bei der Bauwerkserhaltung nochmal mit viel mehr Komplexität verbunden ist, weil wir ja auch erstens im Bestand sind. Also der Ist-Zustand ist viel variabler zumindest. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Du meintest im Vorgespräch, dass derzeit nur Frauen in dem Projekt dabei sind. Wie kommt das an und hast du das Gefühl oder sogar, sage ich mal, Beweise dafür, dass euch manchmal deswegen Steine in den Weg gelegt werden?
Ja, also als ich da eingetaucht bin, jetzt vor knapp 2 Jahren mit der Sabine zusammen in diese Startup-Szene, sag ich mal, da haben wir schon irgendwie auch gemerkt, klar, es gibt da auch irgendwie Förderprogramme für Frauen, die Startups gründen, aber es ist definitiv irgendwie viel offener, das Ganze, also als jetzt in der Sphäre des Ingenieurbüros, sag ich jetzt mal, und in der Zusammenspiel mit jetzt private Bauern oder also Großprojekte, ist ein bisschen anders gelagert, wie ich finde, und wir haben da eigentlich positive Erfahrungen gemacht, also diese Techie-Welt hat uns so ein bisschen auch eingesogen und wir haben gemerkt, ah ja, man muss jetzt einfach da ein bisschen anders rangehen und wir haben eigentlich gute Erfahrung gemacht, sowohl jetzt in dem ganzen Gründungsprozess und wie können wir das Businessmodell aufbauen, aber auch dann später jetzt mit den Kunden. Wir haben jetzt auch seit einem Jahr sind wir ja schon am Markt und wir haben auch schon Kunden, die, glaube ich, merken, wie wir dafür brennen für das Thema und dass wir uns da halt mit Herzblut hinterklemmen. Und ja, haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt 2 Männer eingestellt, aber tatsächlich sind so Sabine und ich so die Gesichter von M2ing. Und ja, ich hoffe, dass das noch eine Zeit lang so weitergeht und dass wir halt noch viele Frauen und Männer und wie auch immer dazu bekommen werden.
Schön. Ja, liebe Zuhörerin, ihr habt jetzt mitgekriegt, wie die Bürger arbeitet und was sie macht, dass sie Geschäftsführerin von einem Ingenieurbüro ist und auch als Gründerin auf den Markt tritt. Das sind alles super spannende Sachen und das zeigt auch ein bisschen, ja, wir haben es vorher schon erwähnt, dieses Role Model, das sie da einnimmt. Und ich denke, dass genau deswegen auch sie ausgewählt wurde, um in die Jury zu kommen vom Deutschen Ingenieurbaupreis, weil es einfach zeigt, wir wollen da anders rangehen, wir wollen innovativer denken, digitaler denken. Und deswegen würde ich das einfach mal sagen, schätze ich, es ist mein Gedanke dazu, dass du da eben in der Jury mit dabei bist, was ich auch super spannend finde und auch interessant finde. Wir haben es vorher schon gesagt, du bist mit Abstand das jüngste Mitglied oder nicht mit Abstand, aber wir wissen es nicht genau.
Ich weiß es auch nicht genau.
Was sind denn von diesem Ingenieurbaupreis die Wertungskriterien?
Ja, es gibt vier Wertungskriterien. Also zum einen Gestaltung, Konstruktion, Innovation und dann ist zusammengefasst Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Das sind die Wertungskriterien, die für den Staatspreis, aber eben auch für die weiteren Preise als Wertungskriterien herangezogen werden.
Gestaltung bedeutet also, vielleicht kann man das noch so ein bisschen...
Ja, also ich glaube, viele Dinge spielen da auch ineinander. Aber was mal ganz wichtig ist, ist, dass diese Bauwerke, die ausgezeichnet werden oder auch Prozesse, die dahin geführt haben zu dem Bauwerk. Und es muss einfach eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben. Also es kann natürlich eben auch in der Gestaltung liegen. Also wenn ich jetzt natürlich was sehr komplex Konstruiertes nehme, was jetzt vielleicht die Gesellschaft aber gar nicht so, ja, das, was gar nicht transferiert werden kann, weil es zu komplex ist beispielsweise oder weil es im Detail versteckt ist, sind halt eher so Dinge, die der Gesellschaft zeigen, ah, das sind diese Projekte, die BauingenieurInnen entwickeln und die halt ausgezeichnet werden können. Also, dass man wirklich sieht, wow, das ist, es muss nicht immer die klassische Brücke sein. Es können auch wirklich sehr viele weitere Bauwerke eben ausgezeichnet werden. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass der Schritt zur Gesellschaft, dass der halt vorhanden ist, ja.
Super interessant, dass du es nochmal gesagt hast. Ich bin jetzt irgendwie beim Baupreis automatisch nur von Brücken ausgegangen, weil man denkt bei Ingenieurbau und Gestaltung immer irgendwie nur an Brückenbauwerke, weil die IngenieurInnen sonst immer so außen vor sind, was Gestaltung angeht.
Ja, ist tatsächlich gar nicht so, habe ich auch erst gedacht. Also den Staatspreis hat auch 2022 eine Brücke gewonnen. Aber definitiv können jetzt auch alle anderen Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaus gewählt werden. Also das betrifft dann auch Hochbauten, auch technische Anlagen. Ich habe ja so eine Liste liegen. Ich muss das immer ablesen. Gewinnungs- und Recyclinganlagen, Gebäudetechnik, Umbau oder Tüchtigung, also Wasserwirtschaft. Das ist wirklich ein großes Spektrum, was auch total gut ist. Also dieses große Spektrum soll halt auch viele Einreichungen hervorbringen, worüber wir uns total freuen würden, wenn wir jetzt mit einem großen, großen Stapel da wären. Und ja, und auch funktioneller Ingenieurbau, sollte ich auch noch sagen, ist auch noch dabei. Also funktioneller Ingenieurbau, beispielsweise Bereiche aus GIS-Technologien, Technologien zur Gewinnung neuer Bauprodukte. Also das ist wirklich groß angesetzt und hoffentlich wird es viele dazu animieren, auch ihren Vorschlag einzureichen.
Ja, kommen wir nochmal kurz zurück auf die Bewertungskriterien, die vier.
Ja.
Welche von denen sind für dich persönlich jetzt besonders wichtig?
Ja, natürlich Innovation und Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz finde ich natürlich auch am spannendsten mit, aber es muss natürlich auch alles zusammenspielen. Also was ich super wichtig und gut finde und was wir, glaube ich, immer mehr bedenken müssen, ist, dass wir auch ans Lebenszeitende des Bauwerks denken müssen, dass wir versuchen, nicht nur an Recycling zu denken, sondern eben Cradle to Cradle zu denken, dass wir wirklich versuchen da, also einfach Sortenreinheit vorantreiben von den Baustoffen und Bauwerke zu verbessern. Im Bestand ist mir natürlich auch ein riesen Herzensangelegenheit von mir selber, weil das eben auch so mein Thema ist. Wie kann man jetzt eigentlich bestehende Bauwerkstrukturen verbessern? Kann man da vielleicht irgendwie durch serielle Fertigung was erreichen, auch beispielsweise Fassadenelemente vorsetzen, die halt das Bauwerk dann gleich auf ein ganz anderes Energielevel heben. Das sind halt so Dinge, die da für mich wichtig sind. Also Nachhaltigkeit generell ist ein Thema und ja, einfach auch Bauen im Bestand, Instandsetzungen. Aber auch natürlich Neubauten. Also ich kann das jetzt gar nicht so sagen, nicht, dass von mir gesagt wird, da muss man jetzt nur das anreichen. Nein, ich bin tatsächlich an allen, auch Gestaltung finde ich super schön und Konstruktion sind alles sehr schöne Wertungskriterien, ja.
Mhm. Kann man das ein bisschen so zusammenfassen, dass einfach irgendwie eine kreative Idee, das muss jetzt kein super Riesenbauwerk sein, sage ich mal, sondern es war die kreative Idee von dem Bauwerk, die eben diese Wertungskriterien so ein bisschen bewertet,
ja,
dass die da angesprochen werden auch mit... Mhm. Und dann die Umsetzung, klar, aber...
Klar, also es muss ein höchst innovatives oder höchst gestalterischen Anspruch haben oder, also es muss schon herausragend sein. Also herausragend ist, glaube ich, so das Wort, was auch oft verwendet wird und was ragt heraus. Also es muss halt in einem von den Kriterien zumindest da was ganz Besonderes darstellen und das wird dann auch bewertet. Das sind dann die wichtigsten Punkte, die dann zu einer Bewertung führen.
Ich habe vielleicht noch so eine Off-Script-Frage, die musst du jetzt vielleicht auch nicht beantworten, weil es dich vielleicht in deiner Jury-Position in Schwierigkeiten bringt. Aber es ist ja so ein bisschen, dass wenn man nachhaltig bauen will, muss vielleicht die Gestaltung ein bisschen in den Hintergrund rutschen. Jetzt nicht, dass es automatisch nachhaltig nicht so schön ist wie nicht nachhaltig, aber zum Beispiel muss man sich halt vielleicht davon verabschieden gestalterisch, dass man halt immer die super schönen Sichtbeton-Eigenschaften hat und den super schönsten, neuesten Stahl, wenn man jetzt eine Stahlbrücke baut, sondern wenn man sagt, man will auch einen Neubau aus Reuse bauen, dann muss man vielleicht auch ein bisschen damit leben, dass man gestalterische Abstriche macht. Würdest du das jetzt ähnlich bewerten oder sagst du, das sind zwei Dinge, die auf einer Ebene passieren müssen?
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, daraus nochmal, also eine gute Gestaltung abzuleiten, wenn man jetzt irgendwie Reuse-Baustoffe oder eben auch vielleicht versucht halt Cradle-to-Cradle zu denken, muss gar nicht sein, dass dann Abstriche in der Gestaltung gemacht werden. Aber man sollte natürlich schon darüber nachdenken, was jetzt auch eigentlich die Baustoffe für einen Impact haben. Also wenn man jetzt irgendwie seltene Erden, nein, also wenn man halt einfach... ja, ich glaube, im Metallbereich ist das natürlich schon echt ein Thema. Muss man, glaube ich, dann auch mal vielleicht irgendwie anfangen zu bewerten, was verwende ich da eigentlich oder auch bei Verbundbaustoffen, dass man da schaut, welche Richtung kommt man da eigentlich. Und dann, wenn man das auch mitbewertet hat, das Ganze einfließen hat lassen und auch sagen kann, vielleicht ist es auch manchmal hier und da einfach erforderlich, das zu tun, weil ich brauche halt vielleicht eine große Schlankheit oder ich habe andere Gründe, aus denen ich diese Baustoffe verwenden muss, dann kann man das ja auch so darlegen oder kann man das ja auch so gut vertreten, sage ich mal. Kommt auch auf die große Masse an. Also es ist vielleicht auch nicht einzelne herausragende Bauwerke, bei denen spielt das ja auch nicht so rein, als jetzt, wenn man halt sagt, ich gehe jetzt halt in die Masse rein und habe da eine wirkliche Innovation geschaffen, wo ich sagen kann, ich habe ein neues Produkt oder eine neue Idee für Fertigung, wie auch immer, dass ich dann sagen kann, das ist einfach eine vollständige Verbesserung über die Masse und dann habe ich dann auch die Nachhaltigkeit damit einfach erreicht oder deutlich verbessert.
Ja. Wen möchtest du denn ganz besonders motivieren, einen Vorschlag einzureichen?
Die Bewerbungsphase, die startet ja jetzt dann und die Abgabe ist noch möglich bis zum 30. April. Ja, wir freuen uns natürlich, also die Bundesingenieurkammer und das Ministerium, wir freuen uns natürlich sehr über viele Einreichungen von vielen unterschiedlichen Projekten. Also breites Spektrum ist uns sehr wichtig. Aber was auch sehr wichtig ist, ist halt eben die Einreichung von Vorschlägen von jüngeren IngenieurInnen, dass wir halt wirklich da auch schauen können. Es gibt nämlich auch einen Nachhaltigkeitspreis. Ein Nachwuchspreis, der neben dem Staatspreis noch vergeben wird und Auszeichnungen. Und deswegen wäre es natürlich auch mein Anliegen, klar, dass halt da sich erstmal auch viele Bauingenieurinnen bewerben, die mit ihren Projekten sich mal auch dann trauen, in die erste Reihe zu gehen. Also ich denke ja, dass es da schon auch viele gab, die da mitgearbeitet haben in den letzten Jahren, dann vielleicht nicht so sichtbar geworden sind. Und das fände ich jetzt total schön, wenn die jetzt halt auch in die erste Reihe kommen und da auch die Preise entgegennehmen und zeigen, was sie können. Und auch genauso gilt es eben für junge IngenieurInnen zu zeigen, was sie drauf haben. Und im Nachwuchspreis ist das, glaube ich, auch eine coole Auszeichnung, die es dann da gibt dieses Jahr. Und können wir dann uns auf tolle Vorschläge freuen.
Ich glaube, das ist ja auch die Zielgruppe hier mit dem Podcast, sind ja auch gerade die jungen IngenieurInnen, also der Nachwuchs tatsächlich, die dann für diesen Nachwuchspreis auch in Frage kommen würden. Deswegen, ja.
Ja, es gibt ja auch viel zu gewinnen und es ist auch, glaube ich, echt mal wirklich so ein anderer Aspekt zu denken. Muss ja nicht immer die klassischen Bauwerke sein, sondern einfach mit einer innovativen Idee da reinzugehen, ist immer gut. Und auch wenn es dann vielleicht nicht zu einer Preisverleihung dann führt, also dann hat man schon mal das mal gemacht und kann das trotzdem vielleicht irgendwie nutzen, auch öffentlich wieder nutzen für mehr Sichtbarkeit. Das ist, glaube ich, echt eine gute Sache und motiviert auch, glaube ich, alle Mitarbeitenden und das ganze Team.
Jetzt nochmal zum Nachwuchspreis, also was heißt denn Nachwuchs vielleicht noch? Was ist denn das Kriterium?
Ja, genau. Also ich glaube Jahrgang 84. Also bis dahin darf man dann einreichen und muss halt eben das Projekt federführend begleitet haben. Genau.
Da kann man eigentlich jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zu dem Einreichungsprozess, kann ich da als Büro einreichen oder ich könnte rein theoretisch auch natürlich als selbstständiger Ingenieur, Ingenieurin da auch, also jeder kann da irgendwie einreichen, oder?
Genau, also immer mit der Bauherrin zusammen kann eingereicht werden. Also auch die müssen mit ins Boot genommen werden. Also bei der Auszeichnung ist es ja so, dass dann das Bauwerk eine Plakette erhält. Square heißt es, die Plakette. Die ist auch aus einem Wettbewerb heraus entstanden, Designwettbewerb. Das wird dann eigentlich am Bauwerk befestigt. Und es gibt eine Plastik, die dann eben für das Büro oder für das Team halt ist oder eben auch für die, ja, also Einzelpersonen können sich natürlich auch bewerben. Keine Frage.
Also liebe Zuhörerinnen, dann legt euch mal ins Zeug, würde ich sagen.
Der Geldpreis, der wird halt eben dann nur an das Büro oder die BauingenieurInnen vergeben. Die Bauherrin geht da leer aus. Gibt es nur den Plakette.
Cool. Du hast ja gerade eben noch gesagt, also auch wenn man jetzt, sage ich mal, nicht gewinnt am Ende, ist es natürlich schön, an so einem Wettbewerb mitzumachen. Da vielleicht auch nochmal so an die ZuhörerInnen. In der Architektur zum Beispiel, für ArchitektInnen ist es halt völlig normal, bei einem Wettbewerb mitzumachen und halt nicht zu gewinnen. Ich glaube, man verliert mehr Wettbewerbe, als man gewinnt. Und das ist einfach, glaube ich, zumindest für die Seite der Architektur, ist es ein absoluter elementarer Teil ihrer Arbeit. Und für uns BauingenieurInnen manchmal auch in diesen Wettbewerb eintreten, sich selber vielleicht auch mal nochmal ein bisschen aus dieser Comfortzone, der einfachen Normenarbeit, sage ich jetzt mal, rauszubegeben. Und traut euch, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das passt rein, bewerbt euch.
Total. Also das sehe ich auch so. Und das ist auch, wie gesagt, in unserer Branche echt nicht so üblich. Und auch das ist auch aus dem Startup-Bereich viel mehr Wettbewerbe, viel mehr Preisverleihungen. Und auch da ist jetzt natürlich die Bayerische Ingenieurkammer eben auch vorausgegangen und hat da eben auch Preise verliehen jetzt in jüngster Vergangenheit, was total gut ist, weil das motiviert und das bringt einen zusammen und man sieht, was machen die anderen. Und das ist wirklich eine tolle Sache, sich daran zu beteiligen.
Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon am Ende jetzt hier angekommen von der Folge, vom Interview, vom Gespräch. Danke für deine motivierenden Worte eben da, sich dran zu beteiligen an dem Ingenieurbaukunst und auch danke für deine Motivation aus der ganzen Baubranche, wie du agierst, finde ich super spannend und ja, Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Das war's mal wieder mit einer spannenden Episode von Baustelle Bauwesen. Ja, zuerst mal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast.
Und wenn du auch aktiver werden willst, die Baubranche besser zu machen, vernetze dich mit uns auf Instagram und schau auch auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du alle Links und Kontakte, wo du selber nachschauen kannst, wie kannst du mit uns zusammenarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für dich, dich zu engagieren.
Zusätzlich findest du natürlich auch alle Kontakte da hier in den Shownotes. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp
und Michi. Tschüss.
Ciao.